Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Finanzhobby, Folge 12. Und das Ganze darf ich, Patrick, nicht wie immer alleine machen, sondern mir gegenüber. Der Satz hat keinen Sinn gemacht.
Nee, nicht so richtig, aber ist egal, mach weiter.
Aber mir gegenüber sitzt wie immer der Wunderbare, den ihr gerade schon gehört habt, Lukas.
Hallo, ich bin's der Lukas. Seitdem ich ja jetzt ab und zu mal gemischtes Hack höre, muss ich bei dem Intro immer ans gemischtes Hack denken. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir gerade nicht so richtig sprechen können. Also fangen wir einfach mal lieber an.
Ich wollte gerade sagen, fangen wir lieber an. Vielleicht da ganz kurz auch ein kleiner Disclaimer. Wir widmen uns heute dem großen Thema Konsumschulden. Und wer das von euch nicht betrifft, der sollte mal bis zur Hälfte des Podcasts vorspulen und den inoffiziellen Teil hören, falls euch das Thema Konsumschulden nicht interessiert. Nichtsdestotrotz finden wir es ein sehr, sehr wichtiges Thema, von dem man unbedingt warnen sollte und auch aufklären sollte. Denn ich denke, jeder von uns kennt es, bezahlen in 30 Tagen, 60 Tagen, neues Handy mit Raten bezahlen oder vielleicht die neueste Klamottenbestellung erst in ein paar Monaten bezahlen. Und das Ganze nennt man Konsumschulden. Und wieso diese gefährlich sind, worauf man bei Klarna und Co. achten sollte, wie du wieder hier rauskommst, das klären wir alles in der heutigen Folge. Ich würde sagen, fangen wir an mit der ersten Frage. Was sind eigentlich Konsumschulden?
Ja, ist eigentlich irgendwie eine logische Frage und sollte jetzt vielleicht relativ bekannt sein, weil es der Name ja schon sehr gut erklärt. Aber damit wir alle vom Gleichen sprechen, trotzdem eine kleine Definition. Konsumschulden sind im Endeffekt diese unsichtbare Falle, die uns dann so langsam umgibt, wenn wir eben mehr ausgeben monatlich, also konsumieren, als wir haben. Also geht es jetzt nicht darum, dass man sich einmalig eine große Sache kauft, die natürlich vielleicht mal teurer sein kann als ein Einkommen, sondern das ist eine regelmäßige Sache. Also wir konsumieren mehr, als wir tatsächlich verdienen, was wir uns leisten können. Sie entstehen halt dann, wenn wir Dinge kaufen, die wir uns nicht leisten können und das dann, indem wir im besten Fall, also hier negativ gemeint, sogar Kreditkarten verwenden, die es ja überall online, teilweise kostenfrei, ziemlich schnell per Post gibt, einem auch angedreht werden, und oder dann aber auch Ratenzahlungen vereinbaren. Die Gefahr ist eben, dass dann mittlerweile fast bei jedem Online-Händler oder auch in denen vor Ort die einfache und schnelle Möglichkeit eben besteht, dass man eine Ratenzahlung vereinbaren kann oder die Zahlung erstmal aufschiebt, das heißt kostenfrei teilweise 2 Wochen, 30 Tage einfach später zahlen. Und wenn du in dem Kreislauf, sag ich mal, einmal drin bist, dann ist es eben schwer, diesen zu durchbrechen. Und der Grund ist, dass dein monatliches Einkommen halt dann verringert wird, was du im nächsten Monat wieder zur Verfügung hast. Das heißt, entweder die einmalige Zahlung, die du aufgeschoben hast, in den nächsten Monat. Gut, dann hast du sie im ersten nicht gezahlt, im nächsten Monat musst du sie aber auch zahlen, möchtest ja vielleicht wieder etwas Neues kaufen und hast aber nur das gleiche Einkommen. Also insofern ist das halt das Problem, was bei einer Rate, und wenn man das ein-, zweimal macht, natürlich kein Problem ist. Und jeder darf auch Dinge finanzieren und darf auch diese Angebote nutzen. Das ist nicht das Problem. Es ist einfach nur sehr verlockend, wenn davon dann mehrere zusammenkommen, dann wird es zum Problem. Und ganz ehrlich, ich kenne das durchaus, wenn man dann mal was irgendwie bestellt, vielleicht auch so ein bisschen vergisst, dass man es bestellt hat, dann wieder was zurückschicken muss und dann ist es doch wieder der nächste Monat, hat dann aber noch andere Sachen gekauft, dann muss man es im nächsten Monat zahlen und dann denkst du dir so, boah, cool, jetzt habe ich den Anzug gekauft, jetzt brauche ich aber auch noch neue Schuhe oder was auch immer. Und das kann halt wirklich sehr, sehr schnell passieren, wenn man nicht mal so einen Kredit benutzt, sondern einfach nur dieses aufgeschobene Zahlen oder eine Kreditkarte. Ja, das als kurze Anekdote.
Also ich finde vor allem gerade das, was du als letztes ansprichst, die Kreditkarte, das finde ich eigentlich ein gutes Beispiel. Dann bucht man da irgendwie drauf und bezahlt damit, weil es auch manchmal nicht anders geht, muss man ja auch ehrlich sein. Und dann kommt die Abrechnung halt erst einen Monat später, dann überschneidet sich das mit dem Gehalt, hat man vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm. Also das ist schon echt ein Riesenthema. Weiteres Thema ist tatsächlich, dass die Ratenkredite, die vor allem der Schufa gemeldet werden, also der sogenannten Auskunftei oder einer der Auskunfteien. Und hierdurch wird dein Score verschlechtert. Je mehr Verbindlichkeiten du in der Schufa stehen hast, umso schlechter wird diese in der Regel. Und damit kann deine Möglichkeit beschränkt sein, ich sage jetzt mal, sinnvolle Kredite, wie zum Beispiel für eine Wohnungsfinanzierung zu bekommen. Und teilweise werden diese sogar ausgeschlossen oder die Konditionen werden deutlich höher. Auch ein weiteres Thema ist, dass die Zinsen für die Ratenkredite auch deutlich höher werden, je schlechter dein Schufa-Score wird. Also bist du ganz in Summe mehrfach benachteiligt.
Verrückterweise kann man ja tatsächlich, wenn man jetzt bei verschiedenen Anbietern wirklich seine Kredite, die sie einem zur Verfügung stellen, ausnutzt, kann man ja, ich sag mal, mit, wenn man alles zusammenrechnet, offene Zinsen, die man schuldet und allem drum und dran, kann man ja fast so viel Geld aufnehmen, ohne Sicherheiten über so einen Ratenkredit, wie man bräuchte, um eine kleine Wohnung zu kaufen. Also da können schon Summen zusammenkommen.
Absolut, ja. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass du in diese Schuldenfalle ja reingedappt bist. Wie kommt man denn da am besten wieder raus?
Ja, und das Wichtige ist, man sollte, sobald man das Gefühl hat, dass man vielleicht ein bisschen zu viel gekauft hat, im besten Fall das schon auch machen, was wir jetzt beschreiben werden, weil man kann natürlich auch auf halbem Weg noch abbrechen, auf halbem Weg in die Schuldenfalle. Aber ja, die ersten Schritte sind dann tatsächlich Hand aufs Herz, eine ganz ehrliche Bestandsaufnahme deiner finanziellen Situation zu machen. Das heißt, wirklich mal alles aufschreiben, jede Kreditkarte, die man hat, jede offene Rechnung, auch wenn es noch kein Kredit ist oder wirklich nur eine Kreditkarte oder ein aufgeschobener Betrag in den nächsten Monat, einfach mal alles aufschreiben und dann das eben aufzulisten und eben in das Haushaltsbudget mit anzupassen, was man natürlich auch einmal machen muss. Achte eben dabei auf, ja, ich sag mal, eine realistische Auflistung dann von deinem monatlichen Reinkommen, also das, was reinkommt und das, was rausgeht, wie viel übrig bleibt, wie viel kannst du davon tilgen. Denn es ist natürlich zum Beispiel sehr unwahrscheinlich, gar keinen Konsum für mehrere Monate auszuhalten. Das heißt, wenn du jetzt deine Haushaltsrechnung machst, deine notwendigen Ausgaben aufschreibst und dein festes Einkommen und sagst, alles, was übrig bleibt, nutze ich jetzt, um meine Schulden zu tilgen, dann ist das ein bisschen zu ambitionierter Plan, weil das wird sehr wahrscheinlich nicht klappen. Es kommt immer irgendwas dazwischen und es kann mal der Schuh kaputt gehen oder was auch immer. Oder man hat wirklich einfach Bock, sich was zu kaufen, was ja theoretisch okay ist. Aber dann klappt die Rechnung schon nicht und dann ist man halt ziemlich enttäuscht, wenn das mit dem Zurückzahlen nicht geklappt hat, wie man es sich vorgestellt hat.
Und bei der Rückzahlung der Schulden solltest du dann darauf achten, vor allem Schulden mit hohen Zinssätzen zu priorisieren, weil da ist bei der monatlichen Rate einfach der Zinsanteil deutlich höher und die Rückzahlung deutlich geringer. Und eigentlich ist ja dein Ziel, von den Schulden runterzukommen. Und ja, das solltest du grundsätzlich natürlich dann vermeiden. Und natürlich in Summe, kauf nur das, was du dir auch wirklich leisten kannst. Wie Lukas gesagt hat, mal ist das ganz okay. Vielleicht passt es auch beim einen oder anderen Mal. Ich sag mal, ich glaube, das meiste oder das wohl üblichste, was Leute sich auf Raten kaufen, ist das Auto, würde ich jetzt mal behaupten, weil es da einfach auch um große Summen geht. Man hat allerdings bei einem Auto, das finde ich, ist in der ganzen Geschichte ja auch ein Thema, man hat ja einen gewissen Gegenwert. Ne? Und beim Konsum, muss man ehrlich sein, ist der Gegenwert oft eher, ja, nicht so richtig vorhanden. Deswegen da achten. Ja, wie kann man denn dann überhaupt verhindern, in so eine Situation zu kommen? Und da muss man ganz ehrlich sein, am besten einfach die Einstellung zum Konsum auch überdenken. Also gar nicht mal verwerfen, sondern einfach darüber nachdenken, was brauche ich tatsächlich? Ist es vielleicht jetzt gerade nur so ein Impuls, weil man es irgendwo gesehen hat, Social Media oder bei Freunden, dass du das jetzt brauchst? Oder ja, entscheidest du gerade bewusst, dass du das wirklich brauchst und dass dieser Kauf auch für deine Lebenssituation notwendig ist? Auch dann in der Situation darauf achten, sich nicht weiter zu verschulden, lieber Geld anzusparen, ein paar Monate zu warten. Oft verfliegt dann auch der Wunsch nach dem jeweiligen Konsum. Und wenn der dann immer noch da ist, dann kannst du es dir von einem Ersparten kaufen. Das ist ganz klar. Hilfreich auch an der Stelle ist dann auch die aktuelle Haushaltsrechnung zu erstellen und diese auch kontinuierlich immer mal wieder zu aktualisieren, weil beispielsweise Abos dazukommen, neues Geld vielleicht auch hinzukommen, weil du mehr verdienst, andere Sparraten, Versicherung ist teurer geworden oder. Da gibt es ja immer mal wieder Situationen, wo sie etwas sich verändert.
Ja, den Trick mit dem einfach über einen Kauf länger nachdenken, der klappt bei mir tatsächlich auch immer. Also ich tue öfter auch schon mal Sachen einfach in den Warenkorb und denke mir so, ja, boah, doch, brauchst du. Und dann gucke ich so, keine Ahnung, die nächsten 2, 3 Wochen immer mal wieder rein, denke mir so, brauchst du. Und irgendwann denke ich so, ah, eigentlich totaler Quatsch.
Voll, ja. Oder man vergisst es auch einfach irgendwann.
Ja, gut, ich. Das geht auch.
Also
ja.
So, oder dann guckst du dann irgendwie nach einer gewissen Zeit wieder in den Warenkorb und denkst dir so, hey, nee, brauche ich ja gar nicht. Und
ja, genau, einfach. Genau.
Das ist schon ein Thema. Was übrigens auch finde ich oft, da habe ich mich selbst auch schon diverse Male beobachtet, ist das Thema, wenn man spart monatlich, also man hat ja irgendwie so eine festgelegte Sparrate, die man sich irgendwie setzt, die man dann eben in Fonds investiert oder auch auf ein Tagesgeldkonto spart oder beides. Und dass man dann gerade so beim Tagesgeldkonto dann hingeht und sagt, okay, ich habe da jetzt, keine Ahnung, 200 Euro hingespart und so Mitte des Monats bucht man sie wieder um oder bucht man einen Teil davon wieder um,
ja,
weil man eben Konsum sich was gekauft hat, weil man essen war oder. Und das ist ja auch ein Thema, wo man sich ja eigentlich einfach selber bescheißt, da muss man ja auch ehrlich sein.
Absolut. Und dafür ist es auch schon mal so, dass ich mir so Ende des Monats denke, oh, jetzt hast du einen teureren Monat gehabt und dann will ich aber nicht ans Tagesgeldkonto gehen.
Aha.
Und dann mache ich schon mal tatsächlich, dass ich dann, keine Ahnung, wenn ich dann irgendwas noch bestelle, was auch immer, dass ich dann schon mal tatsächlich auch mit der Kreditkarte gekauft habe, weil das ist ja ein kostenloser Kredit. Und es ist aber jedes Mal blöd. Es ist wirklich jedes Mal blöd.
Jo, oder dass man dann, Momente, dann bei PayPal irgendwie
Darfst du nicht machen.
Ja, oder dass man dann bei PayPal sagt, okay, bezahle ich halt doch erst in 30 Tagen, weil du weißt, okay, dann ist wieder Gehalt da und dann ist es quasi umsonst, aber ist dann natürlich Quatsch.
Also. Obwohl, eigentlich ist es auch ganz witzig mit dem Trick mit der Kreditkarte, weil das ärgert mich dann immer so, dass es im nächsten Monat geht, dass ich dann den nächsten Monat über meistens tatsächlich sparsamer bin und dann, also ich gehe dann wirklich meistens nicht ans Tagesgeldkonto, aber im ersten Moment denke ich, also ist die Verlockung halt so groß, dass man es einfach macht. So, und dann, okay, nee, komm. Jetzt kaufst du nichts mehr.
Ja, also es ist schon da, man muss aufpassen bei so Themen.
Ja. Gut, es gibt noch einen letzten Ausweg und das ist tatsächlich der Fall, wenn man es nicht in den Griff kriegen sollte, das Thema, dann wirklich der Hinweis, den Kontakt zu einer professionellen Schuldnerberatung zu suchen. Hier berät eben geschultes Personal, was dann unabhängig dazu versucht, dir wieder eben eine gesunde finanzielle, ja, Haushaltsrechnung zu machen. Die können natürlich auch nicht zaubern. Also die Kredite sind eben da. Die muss man auch irgendwie wieder zurückzahlen, wenn man jetzt nicht wirklich schon bei der Privatinsolvenz angekommen ist. Aber die können das eben nochmal mit einem externen Blick machen und dann vielleicht auch mal die Augen öffnen. Also das ist wirklich auch noch ein Tipp, den man dann gut anwenden kann, wenn man sagt, hey, selber habe ich nicht die Motivation dazu, kriege ich es nicht hin. Ja, so viel dazu. Aber eine Sache darf an jeder Folge Finanzsorbien nicht fehlen, auch wenn es so ein ernstes Thema ist wie das heutige.
Ja, und tatsächlich ein sehr, sehr passendes Zitat von Dave Ramsey. Der hat gesagt, Schulden sind so allgegenwärtig, dass sie normal geworden sind. Doch das bedeutet nicht, dass sie normal sind. Sie sind ein Angriff auf unser Leben und unser Potenzial.
Ist
gerade in Amerika, also es ist ein US-Amerikaner und gerade in Amerika ein Riesenthema. Viele haben so Ratenkreditkarten, wo quasi immer mehr hinzukommt. Da gibt es teilweise Kreditkarten, die über 100.000 Euro Dollar Limits haben. Die Leute sind da extrem verschuldet. Das ist schon sehr, sehr gefährlich.
Ja, aber kurz Frage, ist das der Bruder von Gordon Ramsay?
Nee, weil Gordon Ramsay, meine ich, Brite ist.
Ja, kann schon sein. War auch eher ein schlechterer Witz als ein besserer Witz. Aber also, damit ist jetzt hier, ich gucke mal eben auf die Zeit.
Verstanden.
Ob das. Ja, wir sind wirklich ungefähr bei der Hälfte angekommen. Also alle, die jetzt den ersten Teil tatsächlich übersprungen haben, herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt im inoffiziellen Teil angekommen. Und ich würde sagen, zu dem Thema haben wir schon während der Folge so ein bisschen gequatscht. Dann machen wir doch jetzt einfach mal einen Themenbruch. Was steht denn sonst so an?
Das ging ja jetzt also rasend schnell. Ja, ich habe dir ja gerade eben mal so ein Bild geschickt oder mal so eine Aufstellung. So viel übrigens zum Thema Konsum. Ich bin gerade am
Dein
Überlegen. Ja, weil ich genau weiß, dass es einfach völlig sinnlos ist, aber es ist halt auch geil. Ich bin gerade am Überlegen, mir ein neues Rennrad zuzulegen. Und das habe ich mir jetzt von einem Bekannten, ein Bekannter von mir hat ein Fahrradgeschäft und der stellt es gerade zusammen oder ich habe es mir zusammenstellen lassen.
Also die Notiz, die ich gerade in unser Dokument geschrieben habe, die dich leicht verwirrt hat, die ist nur für mich. Da soll es noch gar nichts zu.
Okay. Ja, und das ist so eine Neuigkeit, wo ich, da freue ich mich auch drauf. Aber man muss sagen, ich mache das Ganze über Jobrad.
Ah, weiß nicht,
ja. Kennst du Jobrad?
Ja, genau. Das hatte mein bisheriger Arbeitgeber das auch angeboten.
Okay, also Hintergrund ist, dass man quasi eine Art Firmenleasing erhält. Also sprich, man hat eine Art Leasingrate, die wird von deinem Bruttogehalt abgezogen und dadurch versteuert man weniger und die Leasingrate ist damit deutlich geringer als
ich finde das gerade irgendwie ganz, ganz schwierig, dass wir über Konsumschulden reden und jetzt
genau. Einfach
so ein Modell
und das,
vorstellen.
Genau das würde ich nämlich jetzt sagen.
Was du überlegst eigentlich, zu machen, wie man sich ein Fahrrad leasen kann. Also
genau.
Ist das geil.
Und eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist es ja nichts anderes. Es ist ja auch einfach, es sind ja auch mehr oder weniger Konsumschulden. Und das Einzige, warum das gut begründet werden kann, dass man es trotzdem macht, ist tatsächlich der steuerliche Vorteil. Also du erhältst ja einfach quasi einen Gegenwert eines Fahrrads deutlich geringer und du kannst es dann auch zu einem deutlich geringeren Wert zurückkaufen. Also in der Regel ist so die Ersparnis zwischen 40% und 50%, wie wenn man es direkt kaufen würde. Und das ist auch, glaube ich, der einzige Grund, warum Jobrad so unfassbar erfolgreich ist
und
den gesamten Fahrradmarkt revolutioniert hat, weil, muss man auch ehrlich sagen, wenn es Jobrad nicht gäbe, würden sich viele Leute ja gar nicht auch so teure E-Bikes oder sowas kaufen.
Aber
also kein normaler Mensch kauft sich ein Fahrrad für 5.000 oder 6.000 Euro.
Ich will jetzt das nur so ein bisschen ins Lächerliche ziehen, aber du kennst ja diese Sachen, diese Produkte, diese Websites, wo immer dran steht UVP 5.000 Euro.
Ne? Mhm.
Und dann so durchgestrichen und dann so ein roter Preis 1.500. Jetzt bei so Fernsehern oder sowas.
Mhm.
Das ist ja Quatsch.
Ja, wobei das ja da nicht so ist, weil du hast ja quasi einen festgelegten Preis.
Ja, deswegen meine ich, das ist jetzt auch nicht so ein ernstes Argument, aber man könnte sich ja alternativ zu dem 5.000-Euro-Rad auch bei Jobrad trotzdem ein 1.000-Euro-Rad leasen.
Ach so, so mein, ja, das ist absolut, klar. Aber das ist ja das Witzige, warum so dieser Fahrradmarkt sich so explodiert ist und warum auch so viele E-Bikes gekauft werden. Weil die Leute halt sagen, wenn ich mir ein 5.000-Euro-Rad kaufe, ich würde mir niemals ein 5.000-Euro-Rad kaufen, aber wenn es mich ja nur 50 Euro im Monat kostet
und
du das auf 3 Jahre hochrechnest, dann hast du ja diese 5.000 Euro nie bezahlt.
Ist richtig, ja.
So. Und dann musst du irgendwie 17%, kannst du 17% vom Anschaffungspreis bezahlen. Das heißt, du hast dann irgendwie, ich rechne das kurz. Das ist voll die Werbung für Jobrad gerade und wir kriegen nicht mal Kohle dafür, wie Idioten.
Also wir kriegen keine Kohle dafür und wenn du das machst, dann verdienen die sogar noch Geld an dir.
Ja, eben. Aber du bezahlst am Ende irgendwie 2.600 Euro für ein Fahrrad, was eigentlich 5.000 Euro kostet, weißt du?
Ja. Ja, verstehe ich, finde ich auch cool und ich hätte da jetzt auch gar kein Problem, darüber zu reden. Ich finde das nur so witzig, dass wir es nach dieser Folge machen. Aber jetzt mal unabhängig davon, wenn du ja deine Finanzen gecheckt hast und das bei dir reinpasst, ich finde das wirklich sehr cool.
Ja.
Das Konzept wirklich. Ich finde es aber, also bei dir ist es ja jetzt so, dass du auch das in der Freizeit nutzt und das, ich sag mal, als Sport machst und das ja jetzt auch getestet hast. Da haben wir schon mal drüber gesprochen in der Folge.
Mhm.
Was ich aber natürlich noch viel cooler finde, ist, wenn die Leute das benutzen, um dann damit wirklich mit dem E-Bike weitere Strecken zur Arbeit zu fahren. Das ja tatsächlich auch dann, ja, ich sag mal, die Straßen entlastet, die Umwelt natürlich sowieso. Jetzt kannst du, glaube ich, sowieso zu Fuß zur Arbeit gehen. Also, das finde ich schon sehr, sehr cool, weil du hast ja jetzt auch entschieden, der Sport ist was für dich, dann ja, ist das eine mega Lösung. Also, unterm Strich, wenn die Rechnung aufgeht, du wärst vielleicht sowieso bereit, dir ein teureres Fahrrad zu kaufen und kannst dann da sogar noch bei sparen und das monatlich machen. Haken dran.
Ja, aber am Ende muss es natürlich jeder selber wissen. Muss man auch ehrlich sein. Aber wie gefällt's dir? Ich habe dir vorhin mal die Designs geschickt.
Ja, sehr schick. Also ich finde auch cool, dass also das Design unterscheidet sich ja nur an an diesen zwei kleinen Stellen, wo der Buchstabe dann eine andere Farbe hat, richtig? Genau. Also ich finde das cool. Da ist jetzt die Frage zum Beispiel, was du mir eben geschickt hast, ob man es eher dezent macht oder mit so einem Farbklecks. Jetzt hatte der eine Farbklecks bei dir eben, war jetzt pink.
Magenta.
Magenta. Geht da denn auch eine andere Farbe noch?
Alles. Jede
Alles.
Farbe des Regenbogens wäre möglich.
Aha, also nicht
Und du
alles.
könntest grundsätzlich könntest du alles auf, also das ist halt, du kannst alle Farben, alles Mögliche, könntest auch dreifache Logos drauf machen. Also der Gedanke war, dass man es halt relativ dezent hält.
Ja, das finde ich auch. Andererseits, ein Rennrad kann ja auch wie so ein Rennauto, ist ja auch vollgeklatscht mit Werbung. Also die sind ja auch sehr auffällig dann. Ich glaube, das wäre jetzt gar nicht so schlimm, wenn da so ein eher auffälligerer Farbklecks ist.
Ein guter Freund hat dazu, also teile ich, ein guter Freund dazu hat mir dazu gemeint, ja, er würde das Bike eher unauffällig machen, weil ich ja dann trotzdem derselbe Fahrer bin. Das heißt, ich fahre ja durch das neue Fahrrad nicht wirklich schnell einen Berg hoch. Und wenn dann andere quasi sehr schnell an mir vorbeifahren, den Berg hoch und denken, ja, fährt hier mit 10 km/h einen Berg hoch, hat eine riesen Rennmaschine für teuer Geld, ne? Aber hätten wir lieber mehr ins Training stecken sollen, dann ist es peinlich. So ist es so ein bisschen undercover und die Leute denken, jo, der ist halt im Training.
Ja, aber
Das fand
denke ich
ich
mir ja.
ganz, ganz interessanten Einsatz.
Aber wenn die jetzt neben dir hochfahren, dann richtig am Kämpfen sind und sich diese Gedanken machen und du, während du langsam fährst, grinst, weil du ein geiles Fahrrad hast, was du richtig schön findest, dann bist auf jeden Fall du der Gewinner in der Geschichte.
Ja. Also ich glaube, am Ende muss es einfach schön sein.
Ja. Eben. Um mal ganz kurz das Thema zu wechseln, wenn das okay für dich ist.
Ja,
Jetzt kommen wir zu meinem
selbstverständlich.
Stichpunkt, was ich eben hier in unsere Datei geschrieben habe. Da steht Wette, Kollege. Und ich erinnere mich ein paar Folgen zurück, wo wir darüber gesprochen haben, dass du mit einem Kollegen eine Wette hast, wann sich die Zinsen senken.
Ah, oh, heute ganz entscheidender Tag tatsächlich.
Und ich habe tatsächlich gar nicht verfolgt, was da jetzt heute gesagt wurde, aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass es dein Luft langsam dünn wird. Also die Zinssenkungen, die verschieben sich immer weiter nach hinten, wenn man sich mal so das Umfeld anguckt.
Ja, also um die Zuhörerinnen gerade mal abzuholen, also ich habe mit dem Kollegen eine Wette und ich sage, dass bis zum 30.06. die EZB einen Zinsschritt nach unten macht und er sagt, nein, das passiert erst später im Jahr. Und wir haben um 1 Gramm Gold gewettet. So viel ganz kurz dazu. Und heute hat die EZB wieder ihre Notenbanksitzung gehabt und darüber beraten, wie es weitergeht. Und die EZB tatsächlich ist schon noch bei Juni. Wer gar nicht mehr im Juni ist, ist die amerikanische Zentralbank,
Nee.
weil die Inflation so hochgeschnellt ist.
Ja, ich weiß es nicht, aber das, was ich so mitkriege, ist, dass es sich immer weiter nach hinten rauszögert. Also auf jeden Fall wird es spannender als gedacht, weil Anfang des Jahres haben wir ja auch noch gesagt, also ganz Anfang des Jahres, da kommen definitiv einige Schritte und das ist alles nicht mehr so extrem. Also die Meinungen sind so ein bisschen vorsichtiger geworden.
Ja, weil die Inflation halt dann doch nicht so rückläufig ist. Aber was mir heute Hoffnung gegeben hat, war, dass Christine Lagarde gesagt hat, dass ein großes Thema ist die Preisentwicklung und die geht gerade in die richtige Richtung. Und natürlich noch andere Komponenten, wobei die anderen Komponenten nicht so wichtig wären für eine Zinssenkung. Also sie meinte, man kann nicht auf alles Rücksicht nehmen.
Ja, gut. Andererseits muss man auch sagen, für die Aktienmärkte ist es natürlich schwierig, wenn die sich alle so unsicher sind. Weil dann gibt es keine klare Richtung.
Sehr gutes Stichwort. Da bist du ja jetzt in der Quelle in deinem neuen Job. Lukas hat ja einen neuen Job begonnen.
Ja, was heißt an der Quelle? Also ich bin jetzt kein Wertpapierexperte, ne? Das in dem Fall nicht, aber ich krieg tatsächlich viele News dazu gesteckt. Was heißt zugesteckt? Also ganz einfach im Beratungsalltag.
Ich wollte gerade sagen, um die Zuschauer mal abzuholen, was machst du denn jetzt?
Ja, wir haben ja jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, aber ich mache eine Kurzfassung. Wir sind ja beide Banker, weshalb wir ja auch vermuten, hier zumindest ein bisschen qualitativeren Informationen über Finanzthemen liefern zu können, als vielleicht manche andere Influencer. Und,
meinst du Diana zu Löwen?
Bitte?
Meinst du Diana zu Löwen?
Was? nee, auf jeden Fall gibt es da ja verschiedene Banken, wo man dann eben Banker sein kann. Und da habe ich jetzt tatsächlich gewechselt zu einer sogenannten Privatbank und bin da auch weiterhin in der Kundenberatung tätig. Aber der Unterschied ist natürlich bei so einer Privatbank, dass man andere Kunden berät. Also die Zielgruppe ist da ganz klar eben sehr vermögende Kunden, die ein hohes, tatsächlich auch schon Vermögen haben, also nicht mal unbedingt nur das hohe Einkommen. Und die haben natürlich auch andere Beratungsbedarfe als jetzt der klassische Privatkunde, der bei der Volksbank vor Ort zum Beispiel beraten wird oder der Sparkasse vor Ort. Die haben dann andere Themen. Also ich sag mal so, wenn du sehr viel Geld hast und dann zum Beispiel auch Kinder hast, denen du das vererben möchtest, dann ist das tatsächlich mit den Freibeträgen, die uns beiden wahrscheinlich reichen werden, an unsere Kinder weiter zu vererben, ist das für so sehr wohlhabende Leute tatsächlich schon schwieriger, weil die Freibeträge da steuerlicher Sicht vielleicht dann zu niedrig sind. Das sind alles so Themen, um mal ein Beispiel zu nennen, die da natürlich interessant sind. Ja, ich habe aber auch, genauer interessiert, ganz kurz, habe ich auch schon mit einem Kollegen gesprochen, der schon ein bisschen länger dabei ist, weil ich bin da ja jetzt noch blutiger Anfänger. Und der hätte tatsächlich auch Lust, mal vorbeizukommen hier im Podcast und uns dieses Thema so ein bisschen ausführlicher mal näher zu bringen. Auch wenn wahrscheinlich nicht alle unserer Zuhörer so viel Geld haben, sondern nur einige. Finde ich es einfach auch so spannend und ich würde ihn gerne mal einladen.
Sehr, sehr gern. Also, und vor allem, das wäre jetzt auch die Frage von mir gewesen. Also, wenn ich jetzt die Privatbank höre und sowas, dann braucht man schon, also jetzt mit 100.000 Euro muss ich da, glaube ich, nicht ankommen, oder? Also so ein liquides Vermögen im siebenstelligen Bereich wäre, glaube ich, dann schon eher mal so der Bereich, wo ihr anfangt, oder?
Ich sage mal, es gibt schon mehr Privatbanken, als man so denkt. Die kriegt man ja jetzt gar nicht so unbedingt mit. Und die haben alle da so unterschiedliche Einstiegsgrößen natürlich, aber perspektivisch ist das wirklich so, genau. Also das sollte schon ungefähr da so liegen. Aber das soll jetzt auch dann ja nicht falsch klingen. Also es ist jetzt nicht so, dass die sagen, die anderen sind nicht gute Kunden oder sowas, sondern es geht ja einfach darum, worauf man sich spezialisiert hat.
Spezialisierung.
Richtig. Ja. Und in dem Bereich sind Privatbanken dann halt sehr gut und haben sehr viel Know-how. Und die sind halt dann nicht so gut darin, einen ganz normalen Angestellten wie uns beide zu beraten, weil die da dann wiederum weniger Know-how haben wahrscheinlich. Ne? Also deswegen ist das einfach die Spezialisierung. Genauso wie es ja Kirchenbanken gibt, Agrarberater, die dann Landwirte beraten und sowas. Ja.
Wie sieht denn das aus, wenn du jetzt, normalerweise vielleicht da auch an unsere Zuhörer, wenn du bei einer Bank arbeitest, dann musst du eigentlich auch das Konto bei der jeweiligen Bank haben. Musst du jetzt auch ein Konto bei der Privatbank haben?
Ich hatte da ja schon mehrere.
Stimmt, du betreust dich ja jetzt selber.
Nee, ist tatsächlich nicht so. Also ich meine, ich kenne das ja auch nur von meinem vorherigen Arbeitgeber, dass es einfach gerne gesehen ist, dass man natürlich bei der Bank auch sein Konto hat, wo man Kunde ist, was ja aber auch Sinn macht, weil man bekommt ja in der Regel auch seine Mitarbeiterkonditionen. Das ist jetzt hier nicht der Fall, nee.
Okay.
Wenn wir genauer auf das Thema eingehen und den Kollegen auch einladen und genauer über die Bank sprechen, dann liegt natürlich nahe, wo man am besten sein Konto dann führt. Aber das können wir dann ja in der anderen Folge besprechen.
Okay, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und ich bin
also
gespannt,
zum Beispiel
wie das,
nächste Woche
sich weiterentwickelt.
Vielleicht, wenn das so zeitlich passt.
Ja, wenn er da Zeit hat, selbstverständlich.
Ja, ich frag mal.
Frag sie mal an. Gucken wir mal.
Gucken wir mal.
Gut. Dann würde ich sagen,
ja,
haben wir unsere halbe Stunde rum, oder?
Haben wir unsere halbe Stunde geschafft, mal wieder.
Boah.
Was eine Arbeit.
Ja, ist ja ein Vergnügen zum Glück. Aber wir wollen ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht länger auf die Folter spannen und die Autofahrt nicht künstlich verknappen.
Ja, richtig. Also, an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hört nächste Woche wieder rein. Wenn ihr dann vielleicht auch in einer der nächsten Folgen mehr über diesen Bereich von Spezialbanken erfahren wollt und gerne mal bei Insta vorbeischauen oder auf unserer Website und gerne unseren Podcast bewerten und die Glocke abonnieren. Tschö.
Und die Sachen aus unserem Online-Shop kaufen und so weiter und so fort.
Ja, alles, was so geht.
Ich wünsche euch einen schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Tschüss.